mehr als 250 Milliarden Euro an Maschinen, Werken, Grundstücken und an der Börse, keine 50 Milliarden wert. So steht ein deutscher Automobilhersteller heute da. Figure AI, ein Roboterhersteller aus dem Silicon Valley, kaum 3 Jahre alt und mit 39 Milliarden Dollar bewertet. Mein heutiger Gast lebt seit 24 Jahren im Silicon Valley. Er erklärt mir, wie so etwas passieren kann. Es zählen nicht mehr das Anlagevermögen und die Historie, sondern Vision, Daten, Wachstumspotenzial. Seine Konsequenz unter anderem, Finger weg von klassischen Automobilherstellern. Und warum genau in der humanoiden Robotik gerade die sozusagen neue Substanz entsteht, besprechen wir in dieser Folge von 7+3, in Teil 1, mit jemandem, der die Mindset-Unterschiede zwischen Silicon Valley und dem deutschsprachigen Raum seit Jahren aus erster Hand kennt.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Dann legen wir direkt los und wir legen los mit einer Person, die ich natürlich sich selber vorstellen lasse, euch aber jetzt schon sage, dass sie mich seit über 10 Jahren mit Prognosen, mit Input zu neuen Technologien begleitet. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Mario Herger, Autor von Homo Syntheticus, wie Mensch und Maschine verschmelzen, neu erschienen und zum ersten Mal bei Echtgeld TV.
Vielen Dank, Tobias, für die Einladung bei euch.
Bei dir ist noch relativ früh. Du sitzt im Silicon Valley, bist jetzt gerade aufgestanden. Wir zeichnen um 17.14 Uhr am 19.08. auf, aber bei dir ist früher Morgen.
Bei mir ist es jetzt 8.14 Uhr. Ja. Wir haben 9 Stunden Zeitverschiebung zwischen Kalifornien und Deutschland.
Ja, wir haben es ja in Deutschland leider nicht geschafft. Du hattest vor kurzem hier einen längeren Aufenthalt und da haben so diverse Reiseaktivitäten sowohl von dir, aber auch von mir dann eben dafür gesorgt, dass wir es nicht persönlich, sondern jetzt doch in der Digitalform machen. Aber das geht ja auch. Also trotz ein paar tausend Kilometern Distanz und ein paar Stunden Zeitunterschied kriegen wir das alles hin. Und wir machen es zunächst mal ganz klassischerweise so, wie bei 7+3 üblich. Wer bist du, was machst du und was ist das Tolle an dem, was du machst?
Also ich bin ursprünglich aus Österreich in Wien, habe bei SAP lange Jahre gearbeitet, bin auch mit SAP nach Palo Alto in der San Francisco Bay Area 2001 gezogen, war dort Entwicklungsleiter und Innovationsstratege, wo ich auf neue Technologien geschaut habe, die SAPs Technologiestrategie beeinflussen können und habe mich dann 2013 selbstständig gemacht, indem ich über neue Technologien schreibe, Bücher schreibe, verfasse, auf Deutsch zumeist und eben auch über das Mindset, diese Unterschiede, wie Leute hier in San Francisco Bay Area dem Silicon Valley rangehen und wie man das im deutschsprachigen Raum macht und wie es zu diesen Unterschieden in der Innovationskraft kommt. Du hast schon erwähnt, mein neuestes Buch ist Homo Syntheticus und das muss man vielleicht erklären, es geht hier über humanoide Roboter, die ein neuer Technologietrend sind, der in den nächsten Jahren zu uns kommen wird und unsere Wohnungen, unsere Fabriken, unser Büro bevölkern wird.
Auf humanoide Roboter werden wir heute sicherlich noch kommen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob wir das Gespräch in der von mir eigentlich vorgesehenen Zeit von 73 Minuten so zum Ende bringen, weil ich hier in der Tat ein paar Fragen habe, die mich genau zu dem Thema eben auch noch vertiefend interessieren. Bevor wir darauf kommen, machen wir aber erstmal noch mit den Fragen weiter, um dich vorzustellen und das Roundup deiner Vorstellung zu haben. Wie kam es, dass das Thema Börse in deinem Leben begann, eine Rolle zu spielen?
Ja, auf zwei Weisen. Ein Set ist der Verlag, der meine Bücher herausgibt, ein Verlag, der sich sehr viel mit Börsen beschäftigt und dann auch immer wieder mit Fragen kommt. Das andere ist, dass ich eigentlich immer so mich mit Unternehmen und Technologien beschäftige, die so vorbörslich sind, die also eigentlich erst auf dem Weg sind, dass sie an die Börse kommen. Wenn ich also ein Startup mir anschaue, wie Figure, das man vielleicht noch nicht kennt in Deutschland, oder vielleicht Neurorobotics aus Metzingen bei Stuttgart, die humanoide Roboter herstellen, die sind noch nicht an der Börse, aber die werden an die Börse gehen und ziehen aber gleichzeitig andere Unternehmen, die bereits an der Börse sind, mit. Also sprich alle Komponentenlieferer, Chips für den humanoiden Roboter oder KI-Technologien, die benötigt werden, oder Sensorhersteller. Und insofern ist das sehr stark miteinander verzahnt. Und dann natürlich schaue ich danach immer wieder, was bedeutet das für Unternehmen, die bereits an der Börse sind? In welche Richtung wird sich das entwickeln mit diesen neuen Technologien?
Und was war die erste Aktie, die du selber gekauft hast und wie ging das Ganze aus?
Das kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Das war nämlich schon einige Zeit her. Und so, das war an der neuen Börse in Frankfurt damals, 2001, diese New Economy, wo es ja einen neuen Markt gegeben hat für diese mehr risikobehafteten Unternehmen. Da habe ich damals relativ viel auch investiert in verschiedenste Aktien. Und das ist ja, wenn alle gelernt haben, ja schlecht ausgegangen. Der neue Markt wurde zugemacht, leider. Leider, ich glaube, das ist ein riesiges Problem für den deutschen Standort, nämlich was auch Exits betrifft, also sprich, was Börsengänge betrifft für neue Technologieunternehmen, dass die eigentlich kaum eine Möglichkeit haben, wirklich hier an einen Markt zu gehen, der ihren Herausforderungen, ihren Anforderungen entspricht. Und die meisten müssen dann zum Beispiel in den USA ja am Nasdaq dorthin gehen, um dort zu sein.
Was man ja in dem Zusammenhang immer leicht vergisst, gerade mit dem neuen Markt, ist, dass auch der Nasdaq damals über 80% Minus war von seinen Höchstkursen, die er im Februar, März 2000 erreicht hat und wo es dann 3 Jahre gebraucht hat, um Tiefstkurse auszubilden. Auch da war es kräftig im Minus. Und vielleicht ist das schon so ein erster Hinweis quasi auf das, was du mit Mindset ja schon angedeutet hast. Und dass dann die Amerikaner eben nicht um die Ecke kommen und sagen, wir machen das dicht, machen dann irgendwie 2-3 Jahre gar nichts und nennen dann einen Index, weil wir sehen, dass Technologieaktien ja doch funktionieren, in einem neuen Index, den wir dann TecDAX nennen, wieder auf. Also einen Mentalitätsunterschied haben.
Ja, exakt, Tobias. Also ich sehe das, wir haben das sofort zugemacht, sobald es irgendwie nur schlecht ausgeschaut hat, wenn man Angst hatte, was zu verlieren, anstelle diesen Markt reifen zu lassen, ja, und eine Möglichkeit zu geben, neuen Technologieunternehmen eine Exit-Möglichkeit, also eine Börsengangsmöglichkeiten zu ermöglichen. Und das Endergebnis ist, dass wir das eben nicht haben. Und dass heimische Unternehmen dann, wenn sie erfolgreich entsprechend an die Börse gehen möchten und die Liquidität schaffen möchten, müssen sie in die USA gehen.
Ja, was war denn die letzte Aktie, die du gekauft oder verkauft hast und warum?
Nvidia. Ich habe natürlich hier auch so ein, in den USA gibt es ja dieses 401k-Programm, das ist ein Rentenprogramm, ist ja gleich ein bisschen vergleichbar mit der Riester-Rente und da kann man halt dann beitragen dazu, dass man dort Geld von seinem Gehalt jedes Mal reinschiebt und Aktien kauft. Und unter Bill Clinton wurde ja damals in den 90er Jahren hatte erlaubt, dass solche Rentenfonds eben auch einen bestimmten Prozentsatz in riskantere Anlagen verlegen dürfen. Und damit sind natürlich jede Menge an Gelder plötzlich hineingeflossen, weil die haben verwalten hunderte Billionen an solchen Renten Rücklagen. Und das ist natürlich etwas, was dann Unternehmen zugutekommt im Startup-Bereich, wo man dieses Venture Capital hat. Ja. Auch hier vielleicht mindsetmäßig noch einmal der Hinweis: Die Amerikaner sagen Venture Capital, wir sagen Risikokapital. Ja, Venture im Sinne von Abenteuer, Unternehmertum, wir gehen da gemeinsam voran. Bei uns Risiko, da rechne ich eher, dass ich es verliere. Also Worte haben Auswirkungen. Ne? Aber Nvidia war eine dieser letzten Aktien, die ich gekauft und verkauft habe.
Wir werden ja im weiteren Verlauf die Nvidia durchaus nochmal tangieren und uns darüber auch noch unterhalten. Aber erstmal die Schlussfrage der ersten 7. Was ist deine Lieblingsinvestmentweisheit und warum?
Ich habe eine komplexe Investmentweisheit. Ich bin Ingenieur. Ich schaue auf Technologieaktien. Ich schaue auf Technologietrends, auf Technologie-Zukunftstrends. Und ich versuche zu verstehen, wie eine Technologie sich weiterentwickelt und welche Randtechnologien, sehr unterstützende Technologie benötigt. Und betrachtet man dann ein exponentielles Wachstum, dass diese S-kurvenförmiges Wachstum, das oft diese Technologien dann haben, wenn sie den Markt durchdringen, dann ist meine Investmentweise, ich schaue eben auf diese Technologiefirmen, die Technologien anbieten für so ein vor dem Durchbruch stehendes neue Technologie. Also wenn ich humanoide Roboter mir betrachte, dann schaue ich, was brauchen die? Ne? Humanoide Roboter brauchen Aktuatoren, Elektromotoren, die brauchen Computerchips, GPUs, also diese Graphic Processing Units zum Beispiel von NVIDIA, die brauchen Datenzentren, ne? Die brauchen alles, was an KI-Modellen da ist. Und dann schaue ich mir, wer bietet da was an und wer sind die Unternehmen? Und das ist meine Weisheit, in die ich dann gehe. Und das ist natürlich etwas, was nicht kurzfristige Investmentweisheit ist, sondern das ist eine langfristigere, mittellangfristigere Strategie.
Ja, okay, Mario, das war jetzt eine etwas längere Investmentweisheit. Hast du das Ganze vielleicht auch in der typisch amerikanischen, komprimierten, kompakten Form?
Ja. Meine Investmentweisheit ist, wenn ich es nicht verstehe, dann investiere ich da drin nicht. Ja? Also ich bin Ingenieur, ich versuche zu verstehen, welche Technologie, ich schaue mir Technologiefirmen an, welche Technologie sie haben, und wenn ich sie einfach nicht verstehe, dann investiere ich nicht. Krypto, ich verstehe natürlich Blockchain und alles, aber Krypto verstehe ich einfach nicht als Technologie. Und da gibt es auch zu viele an Scams. Und da halte ich mir die Finger lieber weg. Wenn ich humanoide Roboter, autonome Auto, verstehe ich. Und da kann ich mir ein besseres Bild machen. Und das ist meine Investmentweisheit. Wenn ich etwas nicht verstehe, auch nach mehrmaligem Lesen von Büchern und Blogs, dann Finger weg.
Na gut, die Investmentweisheit, die kennen wir natürlich durch Warren Buffett, durch Charlie Munger und durch verschiedene andere auch, die das auch so vor sich herschieben, wobei das Verständnispotenzial bei dir ganz offensichtlich höher ist. Denn kennengelernt habe ich dich ja darüber, dass ich vor etwa 10 Jahren über eine Website von dir gestolpert bin, die im Video zumindest auch eingeblendet ist, aber für alle anderen hat sie den sehr, sehr einfachen und eingängigen Namen Der letzte Führerschein-Neuling. Und das müsst ihr in der Tat in einem Wort schreiben. derletzteführerscheinneuling.com. Aber wir werden es auch in die Shownotes mit reinpacken, dass ihr da schnell hinkommt. Denn die Kernaussage war deinem ersten Buch, ich vermute, dass es dein erstes war, entnommen, dass der letzte Führerschein-Neuling schon geboren sei. Das war eine These von dir aus dem Jahr 2017 über einen Zukunftsforscher, mit dem ich befreundet bin, Lars Thomsen, hier auch schon einige Male zu Gast gewesen und immer so ein bisschen Referenz für mich, wenn es um diese Trends geht. War das jetzt gar nicht so überraschend, dass jemand mit der Prognose um die Ecke kommt? Aber was hat dich damals zu diesem Thema und auf dieses Thema gebracht? Wie hast du dich diesem Thema angenähert?
Ja, ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil ich immer wieder, wenn ich diverse Sachverhalte erkläre, mache ich es immer sehr einfach, irgendwie das ihm als analoges Vergleichsmittel Automobil zu verwenden. Und ich hatte damals über das Mindset gesprochen, und da ist die Automobilindustrie war natürlich da ein gutes Thema, auch für Deutschland, im deutschsprachigen Raum generell ein sehr wichtiges Thema. Wir bauen die besten Autos der Welt. Und dann habe ich immer wieder Besucher aus dem deutschsprachigen Raum, viele davon aus der Automobilbranche, die mir dann gesagt haben damals, ach, Tesla, die gehen eh bald pleite. Tesla hatte damals eine Fabrik in Fremont. Und autonomes Auto, das wird nie kommen, das in 10 oder 20 Jahren nicht. Und dabei war schon in der San Francisco Bay Area sehr, sehr deutlich sichtbar, wie viele Unternehmen da daran arbeiten. Testfahrzeuge für autonome Fahrzeuge sind herumgefahren, die Teslas sind überall gewesen. Das war noch eine Zeit auch, muss ich dazu sagen, wo ich in Deutschland noch erklären musste, wer Elon Musk eigentlich ist. Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. 10 Jahre später weiß ja jeder, wer Elon Musk ist, der Gott sei bei uns. Ja. So, und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Die Leute sind alle in der Automobilindustrie und sie sehen das nicht, was da kommt. Was ist da los? Und da habe ich also begonnen, so einen Status Erhebung zu machen, um zu zeigen, was eben schon bereits im Geschehen ist und was es bedeuten würde, wenn es jetzt durchgehende Elektroautos gibt, was notwendig ist, was es für die Städte bedeuten würde, was autonome Autos bedeuten, wie weit die Technologien heute sind und wie man das extrapolieren kann. Und der Titel selber, der letzte Führerschein 9, kam eigentlich von einem Freund, der im Militärbereich ist, der mir erzählt hat, eben damals schon, dass sie das Kampfpiloten fast keine Einsätze mehr haben. Es wird ja alles durch Drohnen gemacht und sagt so nebenbei, ja, der letzte Kampfpilot ist schon geboren. Und ich habe gesagt, das ist genau der Titel, den ich brauche für mein Buch. Und seither ist Elektroauto ist ganz klar, in vielen Ländern dominieren heute Elektroautos. Auch in Deutschland jetzt steigt das doch wieder an, auch wenn man lange dagegen gekämpft hat. Und autonome Autos kommen jetzt auch nach Europa. Waymo hat beispielsweise diese Google-Schwesterfirma, die in einem Dutzend amerikanischer Städte bereits einen Robotaxi-Dienst, einen Fahrerlosen hat und so zwischen 500.000 und 1 Million Fahrten pro Woche macht, kommen jetzt nach Deutschland, Frankreich, Schweiz, Niederlande, England, Südkorea, London, Japan. Ja. Also das ist etwas, was nicht mehr in 10 oder 20 Jahren kommt. Die Technologie ist da, das ist einfach nur ein Rollout-Problem.
Ja. Also das Thema wird ausgerollt. Also wie gesagt, ich war damals und ich kann da immer nur wieder jedem wirklich empfehlen, auf die Website zu gehen. Da kommen neue Nachrichten. Aber nun war es bei mir auch so, der Lars hatte mich angesteckt. Du hattest mich angesteckt. Und ich hab deine Sachen gelesen. Ich habe mit dem Lars relativ regelmäßig gesprochen. Und also ich weiß, dass ich einem Freund von mir eine Ankündigung gemacht habe, dass er in 2023, wenn das alles so weiterläuft, einfach von seinem Brandenburger Dorf ins Berliner Büro mit seinem autonomen Auto fahren kann. So, sagen wir es mal so, das hat jetzt nicht so funktioniert. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Jetzt kommt noch eine zweite Sache dazu. Mein Patenkind hat zu seinem ersten halben Geburtstag haben die Eltern eine Feier ausgerichtet und wir haben jeder einen Brief mit auf den Weg gegeben, der am 16. Geburtstag geöffnet wird. Ich habe den jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung, weil ich wusste, dass du in diesem Brief auch eine Rolle spielst, einen Satz drin gehabt und der ist also aufgeschrieben im Jahr 2017. Der lautet wie folgt. Ich glaube ja, dass im Bereich deines 12. Geburtstages, das ist im Jahr 2029, keine neuen Führerscheine zum eigenmächtigen Fortbewegen eines Autos mehr ausgegeben werden. Und vielleicht lachen wir uns ja genau dann darüber kaputt, was ich für einen Blödsinn geschrieben habe. Denn er wird den Brief ja erst in 2033 lesen, zu seinem 16. Geburtstag. Aber 2029, nehmen wir mal das Thema Führerschein vielleicht beiseite. Aber glaubst du, dass in 2029 so dieses Thema autonomes Fahren dann auch in Europa einigermaßen flächendeckend angekommen ist? Du hast jetzt vor ein paar Tagen eine Karte gemacht, nach der Waymo eine kommerzielle Lizenz für eine massive Ausdehnung seines Robotaxi-Betriebsbereichs bekommt. Wo man den Eindruck bekommt, na, die Fläche muss sich ungefähr verdoppelt haben in der Bay Area, nehme ich mal an. Ja, ist die Bay Area. Du hast eben schon gesagt, dass es Bewegungen da gibt, dass es Tochterunternehmen gibt, die gegründet werden. Wie realistisch ist 2029 jetzt beispielsweise für mich, dass ich den Freund, dem ich diese 2023er-Prognose gemacht habe, zumindest in 2029 in Brandenburg mit einem autonom fahrenden Fahrzeug besuchen kann?
Also gehen wir noch einmal auf diese Vorhersage. Der letzte Führerschein Neuling, also wenn ich davon ausgehe, dass einer 2017 geboren ist, dann wäre 2033 16 Jahre alt, dort, wo man das erste Mal Führerschein machen kann. Und da gäbe es keine Notwendigkeit mehr, auch in Deutschland einen Führerschein zu machen. Du hast gerade diese Waymo-Ausweitung angesprochen. Waymo hat bereits im November letzten Jahres von der kalifornischen Verkehrsbehörde die Erlaubnis gekriegt und jetzt kam die kommerzielle Genehmigung. Das heißt, sie dürfen mehr oder weniger diesen Bereich Der kommerzielle Bereich, dieser Bereich umfasst eine Fläche, die so groß ist wie Deutschland und die Schweiz, Schweiz und Österreich gemeinsam. Das heißt, das ist ein massives Gebiet, das hier befahren werden darf. Also zum Beispiel San Francisco bis Sacramento, das ist normal 2 Stunden Fahrzeit auf der Autobahn. Das sind beide inkludiert da drinnen. Das heißt, wenn wir eine Strecke so Brandenburg-Berlin nehmen, ja, dann wäre das durchaus in diesem Bereich drinnen. Es wären nicht nur Städte, sondern es wären auch ländliche Gegenden, die hier sind. Jetzt ist das für Kalifornien dann natürlich etwas, was sicherlich da sein wird. Die werden jetzt in den nächsten Monaten, Jahren diesen Bereich komplett abdecken und auch in viele andere Städte gehen. Das ist einfach nur ein Skalierungsproblem. Das heißt, man muss Finanzmittel in die Hand nehmen, um diese Autos zu kaufen, diese Autos auszurüsten, die Operations zu machen, Leute einzustellen, Depots einzurichten, Ladestationen, den ganzen Service etc. Deutschland hat jetzt unter anderem Waymo eine Niederlassung gegründet in München, um diese Fahrzeuge herzubringen, zu kartieren, die Städte kartieren, in denen sie beginnen möchten. Dazu braucht man Sicherheitsfahrer, Mitarbeiter, die Fahrzeuge reinigen, warten, die in der Betriebszentrale sind, die mit den Regulatoren arbeiten. Was aber der Bottleneck hier ist, der Flaschenhals, ist die Erfahrung der Behörden und die Zuständigkeit der Behörden. Wer darf da mitsprechen? Wir haben zwar ein Gesetz, aber ein Gesetz ist keine Anleitung, wie man das Ganze umsetzt und auf die Straßen bringt. Ja? Dann hat dann so semi-staatliche Stellen wie ein TÜV, ja, die mitreden möchten. Wir haben lokale Behörden, die vielleicht mitreden möchten. Polizei, Feuerwehr, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin einer Stadt. Ja? Und hier gibt es noch dieses Kompetenzgerangel, nämlich auch, wer darf eigentlich jetzt diese Lizenz vergeben und wer hat da ein Mitreden und nicht. Wie geht man da vor? Wie bringt man zum Beispiel Interessensverbände hinein, die einen unterstützen? Ja? Also sprich der Blindenverband oder Mütter gegen betrunkenes Fahren oder sonstige Behindertenverbände und Kinderschutzorganisationen, die Interesse haben könnten, dass ein autonomes Auto sicherer fährt und deshalb vorzuziehen ist gegenüber menschlichen Fahrern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder Widerstand. Ne? Auf der einen Seite hat man eine sehr starke eigene heimische Automobilindustrie, die sich darüber fahren sieht, weil sie diese Technologie nicht hat. Und man hat Innungen oder Organisationen, die sich bedroht sehen, wie zum Beispiel Taxifahrer, ja? Oder Fahrergewerkschaften, die ihre Jobs fürchten. Oder Mitbewerber, die versuchen, Konkurrenten aufzuhalten, wie beispielsweise Uber. Das heißt, wenn wir deutsche Behörden kennen, dann wissen wir, dass die lieber übervorsichtig agieren und lange brauchen und solche Technologien hinauszögern, wenn keine große Lobbygruppe oder keine wichtige Industrie dahinter steckt, die das unterstützt oder das nicht so hoch angehängt ist in der Sichtbarkeit, dass hier auch die höchsten Stellen der Politik sozusagen Druck machen. Wir haben das gesehen beispielsweise bei Tesla, als die Fabrik in Berlin Grünheide gemacht haben. Da war das so ein wichtiges Projekt, dass die Behörden nicht diese übliche, ich sage es einmal vorsichtig, Vorsicht walten lassen konnten und das Projekt auf 3 oder 4 Jahre hinausgezögert haben, sondern dass die das in 2 Jahren absolvieren mussten, weil man wusste, dass Tesla das kann, in einem Jahr eine Fabrik hinzustellen. Das haben sie in Shanghai gezeigt. Jetzt kommt Waymo. Die haben bewiesen, dass sie Millionen von Fahrten pro Monat machen können, autonom, fahrerlos.
Die sind jetzt bei 2 Millionen abgeschlossenen und bezahlten Fahrten angekommen, wenn ich das richtig verfolge.
Pro Monat, pro über 2 Millionen Fahrten. Ja. Also die Zahl, die bekannt ist bislang, ist eine halbe Million pro Woche. Das kommt auf über 2 Millionen pro Monat. Aber sie haben mittlerweile die Fahrzeuganzahl fast verdoppelt. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher bei jetzt 800.000, 900.000 Fahrten pro Woche. Das heißt, was das sagt für uns ist, die Technologie ist reif. Das ist keine Frage mehr. Es gibt immer wieder natürlich kleine Hiccups, ja, also kleine Schluckäufe, wo kleine Sachen passieren, weil das so seltene Fälle sind. Aber das System funktioniert. Ich bin selber 300 Mal damit gefahren. Das funktioniert problemlos. Ja, und es ist viel sicherer und es bringt viele Vorteile. Ja, für Frauen beispielsweise, die nicht von einem männlichen Fahrer angequatscht werden müssen oder wollen, ja, die fühlen sich sicherer in solchen Fahrzeugen. Aber die Technologie ist da und jetzt muss aber die Behörden haben diese Erfahrung mit diesen Systemen nicht. Das heißt, sie sind noch in den Anfängen des Kriterienkatalogs. Was müssen sie testen? Wie müssen sie vorgehen? Wer sind die Verantwortlichen? In den USA, Kalifornien beispielsweise, hat seit Jahren Erfahrung damit und da arbeitet man gemeinsam an solchen Katalogen und erweitert das langsam über die Jahre hinweg. Und in der Bugwelle natürlich von Waymo kommen eine ganz andere Reihe von Firmen. Wir haben einerseits lokale Firmen wie Moya, diese Volkswagen-Tochter. Wir haben einige der Hersteller testen selber oder testen mit Technologie von anderen Herstellern wie Mobileye. Und dann kommen Pony, chinesische Hersteller wie Pony AI, wie Baidu, WeRide, die eben auch mit solchen Robotaxi-Flotten kommen. Ja. Es hängt jetzt meiner Meinung nach hängt sehr viel davon ab, wie rasch die Behörden willig sind, das durchzubringen, das durchzuwinken und dieses Risiko auf sich zu nehmen. Und da bin ich mir nicht so sicher, wie gut sie darauf vorbereitet sind, wie willig sie da sind.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Kurzunterbrechung für unseren Partner Scalable Capital. Ist wichtig, zumindest für eure Kinder, denn bei Scalable gibt es ab sofort Kinderdepots. Das ist praktisch, weil ihr so in eurer gewohnten Depotumgebung Sparpläne für die Kinder anlegen oder mit Scalable Wealth automatisiert anlegen lassen könnt. So habt ihr den Vermögensaufbau der Kleinen oder der auch gar nicht mehr so Kleinen direkt neben eurem eigenen Portfolio im Blick. Scalable ist jetzt also euer Broker für die ganze Familie. Alle Infos findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes und natürlich in eurem Konto. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Also in dem Zusammenhang ist sicherlich auch nochmal Frank Siren zu erwähnen, der auch aus China das eine oder andere, was insbesondere in Shenzhen schon an automatisierter Kfz-Technologie unterwegs ist und der in seinem jüngsten Buch über die Automobilindustrie sehr eindrücklich beschreibt, wie er eine recht abenteuerlich zu befahrende Straße mit einem autonom fahrenden Fahrzeug bewältigt und dann auch noch seine Familie mit an Bord hat. Also im Grunde genommen maximaler Einsatz, den man so bringen kann. Das ist ein unglaublich spannendes Thema. Und man bekommt den Eindruck aus den Medien und auch aus den Sachen, die ich lese, also wie gesagt, jetzt ist ja der dritte Name schon gefallen, dass wir da weit hinten dran sind. Wobei man dann auch immer mal gelegentlich so Erfolgsmeldungen von Mercedes oder auch von Bosch oder auch von Volkswagen hört, dass wir da vielleicht doch gar nicht so hinten dran sind. Wie siehst du vor dem Hintergrund des autonomen Fahrens den Zustand auch der deutschen Automobilindustrie und welche Chancen siehst du da auch für sie?
Die deutsche Automobilindustrie war ja ein Vorreiter beim autonomen Fahren. In den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, hatte ja Mercedes das Projekt Prometheus, wo sie damals noch einen Anhänger und einen Mercedes Sprinter genommen haben, dort mit den Serverracks vollgepappt haben, mit riesigen Kameras und sind von Stuttgart nach Stockholm und nach Paris gefahren und waren eigentlich sehr erfolgreich. Nur, das war viel zu früh. Die Technologie war einfach nicht reif. Ich meine, du kannst nicht Fernsehkameras da reinhängen. Das war die Größe ungefähr damals davon und die Serverracks, die da hinten sind und die Algorithmen einfach, die hat es nicht gegeben. Trainingsdaten hat es nicht gegeben. Aber deutsche Hersteller waren sozusagen ganz vorne mit dabei. Nur man muss auch natürlich so sehen, wie wichtig ist ein Projekt für einen deutschen Hersteller? Wer wird denn Mitarbeiter bei einem Automobilhersteller? Das sind Leute, die selber gerne Auto fahren. Ne? Führerscheinbesitz war ja eigentlich eine Voraussetzung, nur bei einem Automobilhersteller arbeiten zu können. Und da man geht BMW, das BMW-Motto ist ja Freude am Fahren und nicht Freude am Gefahren werden. Ne? Also das heißt, da haben wir einen selbstselektiven Prozess. Leute, die dort arbeiten, fahren selber gerne, können sich auch nicht vorstellen, dass Leute nicht gerne Auto fahren, ja, sondern gefahren werden wollen und bauen Autos eben für so Leute wie sich selber, ne? die ein Auto lenken möchten, ja? Und vielleicht auch noch das privat besitzen möchten und damit vielleicht noch Frauen imponieren können. Ja? Das sind halt gute Gründe, warum man das macht. Jetzt hat man aber dann die Konkurrenz, die aus der Softwarebranche kommt und nicht aus der Maschinenbaubranche, die aus der Softwarebranche kommt, die ganz anders gedacht haben, die gesagt haben, verschiedenste Motivationen, Unfälle, weil sie selbst ja Erfahrungen hatten mit Freunden, die gestorben sind bei Verkehrsunfällen, beziehungsweise sagen, ich will eigentlich gar nicht Auto fahren, sondern ich will, dass das Auto mich selber fährt und ich habe mit Software-Ingenieur, ich kann das. Und die haben eine andere Motivation. Und das, wie sich herausgestellt hat, kostet auch extrem viel Geld. Waymo hat seit 2009, als sie begonnen hatten damit, jedes Jahr im Schnitt kann man rechnen, dass sie 1-2 Milliarden Dollar ausgegeben haben, um diese Technologie zu erstellen, zu entwickeln. Das ist bei deutschen Herstellern nicht möglich. Da hast man bei Volkswagen alleine 5 CEOs vorgehabt, wo jeder die versuchen hätte, 1-2 Milliarden einzusparen und damit sein Aktienpaket und den Aktienkurs und damit den Shareholder Value zu erhöhen. Und da es nicht klar ist, ob und wann diese Technologie je funktionieren wird, ist das dem egal, weil dann sitzt er schon in der Rente in seiner Villa irgendwo am Chiemsee oder so, während der dritte CEO nach ihm die Früchte erntet. Das ist anders bei einer Firma wie Google oder so oder jetzt Suchs bei Amazon, weil dort sitzen die Gründer noch da drinnen und die haben dieses Geld, auch die Ressourcen und den langen Atem, das zu machen.
Also ich bin ja immer noch überrascht und wir hatten dieses Thema hier in den letzten 9 Jahren bei Echtgeld sehr, sehr oft und ich bin da auch gegenüber der deutschen Automobilindustrie mit meinen Urteilen, glaube ich, sehr, sehr harsch gewesen, dass die Milliarden, die jahrelang an niedrigst bezahlten und multiplizierten Gewinnen an der Börse gemacht wurden und partiell als Dividende ausgeschüttet wurden, sehr, sehr leicht in solche Technologien hätten investiert werden können, wenn man Menschen, die sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen, wenn man denen ein bisschen aktiver zugehört hätte. Also gerade Volkswagen mit einem Vorstandsvorsitzenden Müller ist heute noch das Musterbeispiel für Ignoranz und Realitätsverweigerung gegenüber dem, was in den USA schon damals sichtbar war. Also 2017 war es sichtbar, 2012, 2013 vielleicht noch nicht so ganz, aber 2017 war es sichtbar und da gab es keine Ausreden. Wenn man sich überlegt, dass Tesla 6 Milliarden quasi an Geldern benötigt hat, um dann irgendwann zu einem profitablen Unternehmen zu werden, dann merke ich schon wieder, ich werde schon wieder stinkig, aber das will ich ja gar nicht. Wir wollen ja hier ein fröhliches Gespräch auch über Zukunftsaussichten führen, wobei wir auch beim Thema Homo Syntheticus an der einen oder anderen Stelle natürlich auch mal den berühmten Wasser, das berühmte Wasser in den Wein gießen müssen. Denn da gibt es natürlich irrsinnige Wachstumschancen, irrsinnige generelle Chancen auch für die Menschheit. Aber es gibt eben gerade so in Bezug auf Sozialsysteme auch Risiken, die so eine Zerstörungskraft haben, wie wir es uns vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen können. Also ihr merkt schon, ich weiche heute relativ massiv von dem Thema, was wir normalerweise bei 7+3 haben, ab. Und Mario und ich werden jetzt auch noch weiter über das Buch erstmal reden. Denn es ist ein extrem wichtiges Thema. Wir hatten humanoide Robotik hier schon seit Jahren immer mal wieder mit dabei. Die Dinger kommen jetzt einfach. Von daher ist das Buch zum passenden Zeitpunkt da. Der Autor ist zum passenden Zeitpunkt da. Gib uns mal eine Kurzbeschreibung, Mario. Was willst du Menschen mit Homo Syntheticus mit auf den Weg geben?
Ja. Naja, der Homo Syntheticus kommt 8 Jahre nach der letzte Führerschein-Neuling heraus und es ist eigentlich eine neue Form, eine weitere Form von Mobilität. Ja? Elektroautos, autonome Autos ist eine Form von Mobilität. Jetzt hat man eine zweibeinige Mobilität, die nicht nur auf Straßen unterwegs ist, sondern auch in Gebäuden unterwegs ist. Und nicht nur sich bewegen kann, sondern auch Aufgaben erledigen kann, weil diese Mobilität Hände hat. Also ein humanoider Roboter hat Hände. Hätte er keine Hände, mit denen er was machen kann, ist er nichts anderes als ein teurer Kleiderständer. Ne? Mhm. Ich hab in der Eröffnung von dem Buch bin ich draufgekommen, und das habe ich dann auch beschrieben, dass ich das letzte Führerschein-Neuling kam 2017 auf Deutsch heraus. Und im Jahr 2004 war der DARPA Grand Challenge, das war von der militärischen Forschungseinrichtung DARPA, dieser Wettbewerb, wo es ums autonome Fahren geht, die ja dann auch ein Deutscher tatsächlich gewonnen hat. Ja? der das Projekt bei Waymo dann begonnen, bei Google begonnen hat. Das war der Sebastian Schrum. 8 Jahre später, nämlich im Jahr 2012, gab es den DARPA Robotic Challenge, wo es um humanoide Roboter geht, die gewisse Aufgaben machen mussten und gewisse Dinge tragen mussten. 8 Jahre später, sozusagen 2025, 2026, ja, kommt das Homo Syntheticus raus. Ja, das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen und als eine Statuserhebung einmal zu machen. Und vielleicht, um die Statuserhebung ein bisschen zu schildern, ich gehe jedes Jahr auf die Consumer Electronics Show, das ist so die amerikanische CeBIT, ja, CeBIT gibt es ja nicht mehr, aber ich war letztes Jahr dort, eben im Jänner, und da gab es einen humanoiden Roboter, der in einer Glasvitrine stand. Dieses Jahr gab es 40 humanoide Roboter von 30 Unternehmen, die unterschiedlichste Aufgaben gezeigt haben. Es gab ein Dutzend Firmen, die 20, 30 Roboterhände gezeigt haben. Das ist nämlich so ein Nischenprodukt, worauf sich manche dann spezialisieren. Und da war völlig klar, dass innerhalb von einem Jahr das Ganze explodiert ist. Ich habe um die aktuell 250 Unternehmen identifiziert, davon 41 in Europa und 10 in Deutschland, die humanoide Roboter herstellen. China mit über 100 Herstellern liegt in Führung, USA haben über 50 Hersteller, aber da sieht man, wie viele Unternehmer plötzlich da sind, die etwas machen. Und interessanterweise, um wieder den Bogen zum letzten Führerschein-Neuling zu bringen, sehr viele Automobilhersteller. Auf der einen Seite habe ich 6 oder 7 Hersteller identifizieren können, Automobilhersteller, OEMs, die humanoide Roboter machen. Tesla am bekanntesten, ja, aber auch so Unternehmen wie Chery oder XPeng oder Xiaomi aus China oder Hyundai, die Boston Dynamics gekauft haben. Und dann jede Menge an Zulieferern, die auch Komponenten bauen und Roboter testen. Und der Grund ist, eigentlich hat die Automobilindustrie bereits fast das gesamte Vorwissen. Man braucht genau dieselben Bestandteile für ein Auto, wie man das für einen humanoiden Roboter braucht. Und aufgrund der Tatsache, dass die deutsche Automobilindustrie so massiv unter Druck ist durch chinesische Hersteller und andere, die billigere, modernere Autos bauen, sehen viele der Zulieferer auch, dass ihre Geschäftsfelder wegbrechen. Und das könnte ein Rettungsanker sein für sie, wenn sie in die humanoide Robotik gehen. Die humanoide Robotik selber hat ein Marktpotenzial von vermutlich 60, 70 Billionen Dollar. Und zwar, wie komme ich auf diese Zahl? Weil das heutige Bruttoinlandsprodukt der Welt bei 127 Billionen liegt und die Hälfte davon wird durch menschliche Arbeit erzeugt. Und wenn wir, so wie Morgan Stanley vorausberechnet, schätzt, dass im Jahr 2050 eine Milliarde humanoide Roboter auf dieser Welt sind, dann kann man sich die Stückzahlen ausrechnen, die da produziert werden. Heute hat beispielsweise ein Auto, Autos werden 80 bis 100 Millionen im Jahr produziert. Aber wir werden wahrscheinlich erleben, dass humanoide Roboter im Jahr 200, 300 Millionen Stück davon erzeugt werden. Und die auch in einer Preisklasse von 3.000, 4.000, 5.000 Euro bis zu 20.000, 50.000, 60.000 Euro liegen werden, abhängig davon, wo diese Roboter zum Einsatz kommen. Und damit ein viel größeres Geschäftsfeld werden als beispielsweise Autos.
Also in der Tat, dazu gibt es Studien. Ich habe von Lars Thomsen vor gefühlt 10 Jahren in der Tat auch schon gehört, dass so dieser Markt von humanoider Robotik das Potenzial hat, dreimal so groß zu werden wie der Automobilmarkt. Du hast jetzt eben die 60 Billionen in den Mund genommen. Damit ist er, glaube ich, nochmal ein ganz Stück größer. Ich glaube, Automobilmarkt war so im Bereich, ja, sagen wir mal 10 Billionen. Ich habe hier noch eine andere Studie, die sagt 4 Billionen Größenordnung der Automobilindustrie. Also brutal größer und ein brutaler Einschnitt dann für die Menschheit. Wenn wir von einer Milliarde Robotern ausgehen, dann sind wir jetzt ein bisschen schneller, als ich es eigentlich vorgesehen hatte, so bei Sozialsystemen. Aber dann ziehen wir die Frage ruhig mal ein bisschen nach vorne. Ich meine, der ganze Sozialstaat bei uns hängt ja vollständig an Erwerbsarbeit, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, alles mehr oder weniger paritätische Beiträge auf Löhne. Dann kommt die Lohnsteuer noch mit dazu als größter Einzelposten im Steueraufkommen. Und
Es gibt Bereiche, die wir teilweise angedeutet haben, die wir teilweise noch nicht besprochen haben, wie Produktionsbetriebe, Automobilproduktion macht es ja gerade vor, aber viele andere Produktionsbetriebe eben auch. Logistik, Gastronomie, Krankenhaus, Pflege, Müllabfuhr, Nahverkehr. Also wir reden hier über Millionen beitragspflichtige Jobs.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden und Ausschüttungen, kurz RIPS. Damit werden eure Ausschüttungen für alle sparplanfähigen Aktien und ETF automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier reinvestiert und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseszinseffekt maximal mit, ganz ohne manuellen Aufwand. Einfach einmal fürs Portfolio aktivieren und zurücklehnen. Schaut euch das an in den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne, ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und viele mehr. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Wenn dort im großen Stil Roboter einziehen, arbeitet Kapital, Arbeit und Kapital zahlt keine, also zumindest im Moment, keine Sozialversicherungsbeiträge. Roboter wird abgeschrieben, der Mensch hätte einbezahlt. Wie soll so ein System aus deiner Sicht funktionieren? Oder sagst du einfach, das blendest du aus deiner Arbeit aus, weil die Lösungen vielleicht auch zu unangenehm sind?
Du sprichst ja sehr, sehr viele wichtige Themen an und ich versuche die mal als einzeln herunterzubrechen. Zuerst, 1 Milliarde Roboter im Jahr 2050 ist, glaube ich, sogar eine konservative Schätzung von Morgan Stanley. Wir sehen bereits jetzt, dass Fabriken gebaut werden. Tesla beispielsweise hat 2 Fabriken jetzt begonnen vorzubereiten, die insgesamt 11 Millionen humanoide Roboter pro Jahr produzieren sollen. Ja. Wir sehen gerade auch eine Verdoppelung von Vervielfachung der Produktionsraten von gewissen Herstellern. Ein Hersteller, gerade gestern habe ich eine Statistik gesehen, die haben bis zum letzten Jahr 5.000 Roboter hergestellt. Dieses Jahr schon in den ersten 6 Monaten hatten sie 10.000 Stück produziert. Das heißt, da ist es gerade so ein exponentielles Wachstum von diesen Unternehmen, wie sie Roboter herstellen. Auch Figure, der wahrscheinlich wichtigste und am weitesten fortgeschrittene Hersteller von humanoiden Robotern, eine der interessantesten Firmen hier in San Jose, in der San Francisco Bay Area, hat begonnen, dass sie einen Roboter pro Tag haben. Mittlerweile sind sie auf einer Rate von einem Roboter unter einer Stunde. Und jetzt lernen sie ja diesen ganzen Prozess. Das heißt, ich schätze, dass das sogar mehr sein werden, 2-3 Milliarden humanoide Roboter im Jahr 2050. Ja. Wir unterschätzen oft dann diese Geschwindigkeiten. Speziell wird dann auf diese Zahlen schauen von 250 Herstellern und ich habe, glaube ich, sicherlich 100 Hersteller bislang nicht identifizieren können oder kommen immer neue, gerade aus dem Stealth-Modus oder die gerade auftauchen. So, was bedeutet das jetzt für Arbeitsplätze und so? Zuerst einmal, wir reden ja die ganze Zeit eigentlich vom Fachkräftemangel in Deutschland und auf der Welt. Ja. Wir haben einen Fahrermangel. Es fehlen in Europa über 100.000 Lkw-Fahrer, auch in den USA fehlen 100.000 Lkw-Fahrer. Das ist ein riesiges Problem, weil Logistik immer stärker ansteigt. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Lösung, eine technologische Lösung dafür. Ja. Wir können nicht jetzt noch mehr Menschen reinstecken, vor allem auch, weil wir eigentlich im Schrumpfen sind. Das heißt, 2 Drittel der Länder haben heute eine Fruchtbarkeitsrate von unter 2,1. Es gibt also, wenn man die Anzahl der Menschen in einem Land auf dem gleichen Niveau halten möchte, ohne Einwanderung, dann müsste man 2,1 Kinder pro Frau haben, mit einem gewissen Reinrechnen, dass ein paar Kinder sterben, um das Niveau zu halten. Wir haben mittlerweile 2 Drittel der Länder weltweit haben Geburtenraten unter 2,1. Ganz krass zum Beispiel auch in Japan und Südkorea, wo wir unter 1 liegen. Auch in Deutschland haben wir 1,34, glaube ich, pro Frau. Das heißt, wir schrumpfen eigentlich, hätten wir nicht Zuwanderung. Und das passiert auch in den Ländern, wo wir heute noch 6 bis 8 Kinder pro Frau haben, meistens noch in Afrika. Auch dort schrumpfen diese Raten. Das heißt, wir stehen vor einem Problem, keine Fachkräfte zu haben und auch keine Hilfskräfte zu haben. Wenn man sich beispielsweise ansieht, so etwas wie die Pflege, ja, oder Gesundheitswesen, dann sind das nicht nur schlecht bezahlte Jobs, sondern auch sehr körperlich anstrengende Jobs, wenn ich einen Patienten, einen Pflegling heben muss, umdrehen muss, in den Rollstuhl heben muss. Und da kämen halt technische Hilfsmittel wie zum Beispiel ein humanoider Roboter gerade recht. Auch wollen wir in diesen vielen Bereichen ja Menschen von Arbeiten befreien, die 3D sind, die dangerous, dull and dirty, also die gefährlichen Arbeiten, die monotonen Arbeiten und die dreckigen eigentlich Arbeiten, die man da hat. Also warum muss ich einen Feuerwehrmann ins Feuer schicken, wenn ich einen humanoiden Roboter hinschicken?
Mario, verstehe mich an der Stelle nicht falsch. Ich unterbreche dich mal. Ich stimme dir bei allen positiven Aussichten, die man da haben kann, hundertprozentig zu. Ich will da überhaupt nicht widersprechen. Nur seitdem ich von Lars das erste Mal von dem dreiärmigen Roboter gehört habe, der in dem Hotel durch die Gegend fährt und da die Betten macht, stelle ich mir die Frage, na klar, das kann den Arbeitskräftemangel beseitigen, aber es kann eben irgendwann auch Arbeitsplätze beseitigen, weil sie dann einfach nicht mehr benötigt werden. Also das, was wir jetzt in der Unterdeckung haben, haben wir dann auf einmal zu viel, weil der Roboter ja für durchgerechnet 2 Euro die Stunde arbeitet und das ist mit dem Mindestlohn jetzt auch nicht so ganz verkraftbar. Also wenn wir jetzt mal auf
Mindestlohn... Da wollte ich ja hinarbeiten, nämlich... dass wir eigentlich überdenken müssen, was es heißt, eine Arbeit zu haben. Was heißt eine Arbeit? Ja? Wir reden hier von Arbeit in Form von Arbeitsplätzen. Das heißt, ein Arbeitsplatz ist etwas, wo ich mir meine Miete verdiene, dass ich die Miete zahlen kann, dass ich mein Essen zahlen kann, dass ich Krankenversicherung, alles Lebensnotwendige bezahlen kann. Ja? So betrachten wir heute Arbeit. Es gibt auch Arbeit in anderer Form, nämlich Arbeit, die ich in meiner Freizeit tue, als Hobbygärtner, irgendwas basteln, ja? Vielleicht ein Unternehmen gründen sogar. Ja? Das heißt, wir müssen zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden. Und wir hätten jetzt plötzlich diesen Überfluss an Arbeitskräften, die unsere schweren, diese Dirty, Dull and Dangerous Arbeiten übernehmen könnten und uns damit freischaufeln für die mehr menschlicheren Arbeiten. Also wenn ich als Pflegekraft nicht mehr den Patienten umdrehen muss, sondern mich mit dem beschäftigen kann, sprechen kann, dem so Zuspruch geben kann, dann erhöhe ich sozusagen die Zeitdauer, wo ich diese Arbeiten machen kann, anstelle diese schweren Arbeiten zu machen. Unser System natürlich ist nicht darauf ausgelegt, dass wir plötzlich Maschinen haben, die diese Arbeit übernehmen. Ja? Unser gesamtes Einkommenssystem mehr oder weniger basiert, oder was du schon angesprochen hast, basiert darauf, dass ich Lohnsteuer habe, Einkommensteuer, all diese Dinge, also auf Menschen basiert, aber bloß bitte keine Maschinensteuer, ja? Weil Maschinen, dann verhindern wir diese Automatisierung. Und hier müssen wir uns was überlegen, wie wir da angehen, weil wir können jetzt nicht mehr im 21. Jahrhundert mit Konzepten und Prinzipien und Philosophien und mit Klassifizierungen aus dem 19. Jahrhundert kommen, wie sie ein Karl Marx unter das Kapital beschrieben hat, ja, und diese Kämpfe führen auf dieser Ebene. Sondern wir haben hier etwas, wo wir sagen, plötzlich haben wir humanoide Roboter. Was? Und hier auch wieder diese Denke. Ja? Vielleicht das Beispiel künstliche Intelligenz. Viele Firmen denken daran, okay, was kann ich damit einsparen? Wie kann ich KI einsetzen, sodass ich Mitarbeiter einspare oder Sachen einspare? Sie denken, sollten aber auch denken, welchen geilen Scheiß kann ich jetzt mit dem Zeugs machen, das ich bislang nicht konnte? Ja? So, jetzt kommen wir zu humanoiden Robotern. Hier ist das Ähnliche. Die Denke ist jetzt, oh, sie ersetzen jetzt menschliche Arbeitskraft. Mhm. Ja? Nein, das ist ja auch die falsche Denke. Sie komplementieren und sie nehmen uns Sachen ab, die wir ohnehin nicht machen wollen oder sollten. Und sie erlauben uns jetzt plötzlich Sachen zu machen, die wir vorher nicht machen konnten. Ja, es gibt viele Aufgaben, die man sich überlegen könnte, wo humanoide Roboter eingesetzt werden können, die wir bislang gar nicht angedacht haben, weil sie einfach für den Menschen unmöglich waren oder einfach so teuer waren, dass es gar nicht in Frage gekommen ist. von der gesetzlichen Seite, von der politischen Seite, der regulatorischen Seite, der steuerlichen Seite müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Und vielleicht gehen wir da ein paar Jahre zurück, nämlich gar nicht so weit, nämlich in die Covid-Pandemie. Ja? Was wäre in der Pandemie passiert? Sämtliche Länder haben eine Art bedingungsloses Grundeinkommen experimentell durchführen mussten, weil die Leute nicht arbeiten konnten, nicht in die Arbeit durften, nicht ihr Geld verdienen konnten. Es hat ja jeder irgendwie Covid-Beihilfen gekriegt.
Das war Staaten sind dadurch auch in leichte Defizite gerutscht, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, aber die Feldversuche, die wir hier gemacht haben, zeigen zum ersten Mal, dass Covid-Beihilfen tatsächlich funktionieren können. Dass wir, wenn wir das Bruttoinlandsprodukt der Welt wieder hernehmen und auf jeden Menschen überlegen, ausreichen würde, dass wir das bezahlen. Und jetzt, ich weiß, es reagieren sehr viele Leute allergisch auf diesen Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja, wer nichts arbeitet, der soll nichts verdienen, der soll nichts essen. Ne? Das ist natürlich nicht im christlichen Glauben, ne? Weil das hat Jesus nicht gesagt. Ne? Es sollen nur die herkommen, die einen Job haben. Ja? Sondern wir müssen da anders denken. Wir haben plötzlich humanoide Roboter. Und Elon Musk hat es ja gesagt, Defizite werden wahrscheinlich ein Ding der Vergangenheit sein, weil ich einfach humanoide Roboter zum Arbeiten heranziehen kann. Und die so viele wirtschaften können, ich habe so eine Berechnung gemacht, ja, 1 Milliarde humanoide Roboter im Jahr 2050 würde bedeuten, dass wir, wenn wir auch davon ausgehen, dass diese Roboter produktiver sind, weil sie einfach 24/7 arbeiten können, also nicht Pausen machen müssen, hätten wir 40% mehr Bruttoinlandsprodukt. Mit dieser 1 Milliarde, ja, im Vergleich zu diesem Zeitpunkt dann so 5 Milliarden menschlichen Arbeitskräften, also die im Arbeitsprozess
sind. Wer hat dieses Bruttoinlandsprodukt dann mehr? Die Welt als solche oder?
Die Welt als solche. Wenn du rangehst und sagst, du hast heute 8,3 Milliarden Menschen und im Jahr 2050, laut Vorausberechnungen, kommen wir auf 9,7 Milliarden, also wir haben ein Wachstum, dann haben wir heute ein Bruttoinlandsprodukt, das pro Mensch auf 15.000 US-Dollar liegt und dann hätten wir im Jahr 2050 ohne humanoide Roboter würden wir bei knapp über 30.000 liegen. Wenn wir aber mit 1 Milliarde und damit, da kommen wir zwischen 40.000 und 50.000 US-Dollar pro Person. Natürlich inflationsbereinigt und all diese Dinge. Ja. Aber das würde bedeuten, dass wir hier ausreichend Gelder hätten, auch jeden Menschen sein bedingungsloses Grundeinkommen zugutekommen zu lassen. Sagen wir mal 1.000 Euro pro Monat. Ja. Damit wäre die Miete, Dinge, so. Man muss natürlich dann durchrechnen, was das wirklich bedeutet. Aber die humanoiden Roboter würden so viel dazu beitragen, dass wir uns dieses Leistungs leisten könnten. Und dann müssten viele der Menschen heute nicht mehr in den Jobs bleiben, die sie einfach notwendig brauchen, um ihre Miete, um ihre Lebenserhaltungskosten zu verdienen irgendwie. Sondern sie könnten dann Dinge machen, die eben zum Beispiel in der Pflege Familienmitglieder, ohne Sorge zu haben, dass sie Geld brauchen oder sich in Themen befassen, die ihnen am Herzen liegen. Das heißt, die Welt würde anders ausschauen. Das Wichtige aber an der Sache, das funktioniert natürlich nur dann, wenn auch sich die Politik und die Gesellschaft darauf vorbereitet, diese Umverteilung zu machen. Nicht, dass diese Benefite jetzt von den Milliarden von humanoiden Robotern den 10 Milliardären der Welt zugutekommt, die diese Technologie entwickelt haben, sondern den 10 Milliarden Menschen zugutekommen. Und da steht die Politik vor einer Herausforderung. Ja, wir kommen in ein Zeitalter ich habe das benannt, das Zeitalter der Unendlichkeiten. Ja, wir haben unendliche Arbeitskraft. Ja. Wir haben Intelligenz, unendliche Energie plötzlich. Und was würde das bedeuten für die Gesellschaft? Wir stehen hier vor technologischen, wir stehen eigentlich am Anfang erst, was die Menschheit hier kriegen könnte und anders sein könnte, als wir es aus den vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden kennen.
Du kennst ja die USA vom Leben her besser als ich, weil du da seit 24 Jahren lebst. Ich war nur 23 Mal insgesamt da drüben, aber dann eben als Tourist und teilweise dann eben auch für einen Studienaufenthalt. Aber also wenn ich eins in Amerika wirklich immer, in den USA immer wieder festgestellt habe, ist es die extrem hohe Allergie, was mit allem zu tun hat, wo das Wort Steuern vorkommt. Also da, wo wirklich Finger gecrossed werden und gerade auch so, da können wir jetzt den größten Feldherrn aller Zeiten mal außen vor lassen und uns nur auf die vor-Trumpsche republikanische Partei konzentrieren. Da war es ja nicht so, dass die da auf eine Idee gekommen sind, in irgendeiner Form vielleicht Entwicklungen aus der Reagan-Zeit wieder so ein bisschen zurückzunehmen, wie Clinton es versucht hat und wie Clinton es ja dann auch mit einem positiven Haushalt geschafft hat. Das wurde ja nach Clinton sofort in Anführungsstrichen korrigiert, auch durch die Entwicklungen in den Nullerjahren insgesamt. Aber dazu glauben, dass sich Politik da mit dem Thema in irgendeiner Form rechtzeitig beschäftigt, finde ich total optimistisch, also überraschend optimistisch auch. Und für mich ist es eben so, also ich nerv euch ja, also euch, die ihr euch mit diesen großen Zukunftsthemen beschäftigt, ja immer deswegen ganz gerne damit, weil ich von der Politik darauf ehrlicherweise keine Antwort erwarte und auch nicht glaube, dass sie mir eine geben können. Und bei Lars, bei dir und bei verschiedenen anderen hoffe ich eben immer darauf, dass mir irgendjemand mal die Frage so ein bisschen erhellender beantworten kann. Aber ich gehe dann eben an der Stelle immer so ein bisschen raus und denke mir so, Mann, so eine richtige Antwort gibt es dann eben auch nicht, weil der Glaube daran, dass sich eine Politik bereitwillig auf einmal dem Thema der Besteuerung zuwendet, in dem Wissen, dass ja ein internationaler Steuerwettbewerb ohne jeden Zweifel stattfindet, der dann auch dazu führen kann, dass Dinge dann eben dort produziert werden, wo diese Steuern auf diese Maschinen eben nicht anfallen. Und das ist etwas, da werde ich nicht so richtig abgeholt.
Ja, zuerst einmal, was das USA betrifft, noch einmal darauf hinweisen, auch dass diese Ideen des bedingungslosen Grundeinkommens oder Universal Basic Income hier immer wieder thematisiert wird, tatsächlich von diesen großen Tech-Unternehmern. Ja? Also ein Musk nimmt das in den Mund, die Google-Leute nehmen das in den Mund. Ein Eric Schmidt, der Google-CEO war, hat darüber gesprochen. Sam Altman redet darüber. Wie ehrlich sie ist, meine ist eine andere Frage, aber Sie wissen ganz genau, Sie schaffen hier eine Technologie, die aktuell, und wir sehen das ja seit Jahren, zu einer immer größer werdenden Schere des Einkommensunterschiedes trifft. Ja? Die Produktivität steigt massiv, aber die Einkommen steigen nicht in dem Sinne. Und jetzt haben wir halt einige wenige Hochqualifizierte, die extrem viel Geld machen, gerade in der KI-Branche, und andere, die auf der Strecke bleiben. Und das ist natürlich der Gini-Koeffizient, ja, der dieses Ungleichgewicht zeigt, der zeigt, dass das halt immer stärker wird. Wir reden aber hier auch von natürlich Europa. Ja, und Europa, da haben wir natürlich einen Einfluss. Ja, und das sieht man das ja an, das sind ja keine absolut kapitalistischen Gesellschaften wie die USA. Also die haben ja auch Sozialprogramme und alles, aber wir sind mehr sozialdemokratische Länder, wo der Staat doch sehr, sehr viel reguliert. Aber ich stimme dir zu, dass das große Herausforderung ist, dass die Politik weder über diese Technologien heute Bescheid weiß und Ideen hat, wie sie sich weiterentwickelt, noch dass sie ein Verständnis davon hat, wie schnell diese Entwicklung ist. Ja? Alleine wie KI.
Hundertprozentig. Wäre genau mein Einschub jetzt gewesen, dass bei KI nichts aus der Politik kommt, was diese Dramatik in irgendeiner Form reflektiert.
Dort reagiert man ja immer nur. Man
hat überhaupt nicht.
Ja? Und es ist ja auch so, dass das wir das Problem haben, dass viele der Personen in der Gesetzgebung, also im Bundestag, ja, oder in der Bundesregierung, keinen technischen Hintergrund haben. Ich glaube, ich habe das einmal gemacht, also zusammenstellen unter der Regierung Merkel, der zweiten Kabinett, waren 59 Personen im Bundestag von über 700 Personen, hatten einen technischen oder naturwissenschaftlichen, medizinischen Hintergrund. Und in der Bundesregierung selber war nur eine Person von 14 mit einem naturwissenschaftlichen, technischen Hintergrund. Und das war die Bundeskanzlerin selber. Und da kann man nicht erwarten, dass die Technologie verstehen und deren Auswirkungen, ja, oder das frühzeitig erkennen, weil sie einfach nicht in der Materie drinnen sind. In China ist es anders. Das sind 9 von 10 Bonzen sozusagen, haben einen ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund. Die sehen das auch als strategische Vision für sich. Ja. Also man betrachte nur mal die Neujahrsansprache von Xi Jinping, und jetzt lassen wir mal vorbei, dass das keine Demokratie ist, ja, und vergleichen das mit, was der deutsche Bundeskanzler zur Neujahrsansprache gemacht hat. Während Xi Jinping Visionen vorgegeben hat, ja, also ganz klare Botschaften, in welche Richtung es gehen sollte und was so, wo er China sieht, wurde der deutsche Bundeskanzler eben aufgezeichnet mit diesen Ängsten und Befürchtungen und schweren Zeiten und diese Dinge. Das ist keine Leadership. Das ist vor allem keine Technologie-Leadership, die wir haben. Und wir sehen uns im deutschen Sprachen immer als deutsche Ingenieure sind die besten Ingenieure der Welt. Ja, und dann erklären sie dir alle, warum etwas nicht funktionieren kann. Und dann haben wir keine Technologievisionen. Wir wollen den Leuten unsere Technologien vertickern, aber gleichzeitig haben wir Angst vor den Technologien anderer Leute. Ja? Und werden da fast hysterisch. Und Medienberichterstattung, die absolut negativ über jede Technologie ist, leistet auch einen Bärendienst. Also die gesamte Stimmung im Land ist da. So, jetzt haben wir hier zum ersten Mal wieder Möglichkeiten, dass wir vielleicht mit einer der großen Technologiewellen auch einmal Unternehmen dabei haben, die vorne mitmischen, ja, also humanoide Roboter, ja. Also Neural Robotics, ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel, aber wir haben 10 humanoide Roboterfirmen, die in Deutschland humanoide Roboter entwickeln und bauen. Und da könnten wir mal wieder vorne mit dabei spielen. Aber das bedeutet auch, dass die Gesellschaft, die Politik entsprechend sich darauf vorbereitet, darauf reagiert, unterstützt und Maßnahmen setzt, dass das auch so passiert.
Na, zumindest hat der Gründer ja schon mal sehr, sehr deutlich gemacht, dass er den bisher schon reingeflatterten Angeboten und den wahrscheinlich noch kommenden Angeboten in Milliardengrößenordnung sehr, sehr entspannt widerstehen kann und vorhat, dieses Unternehmen hier in Deutschland groß zu machen. Also das war eines, das war schon sehr beeindruckend, das so in der Deutlichkeit zu hören. Und sicherlich brauchen wir auch genau sowas.
Vielleicht auch dazu noch, also David Rieger, der Gründer und der CEO ist, die haben ja jetzt gerade eine Runde, eine Investmentrunde abgeschlossen in der Höhe von 1,4 Milliarden Euro bei einer Bewertung von, glaube ich, 7 Milliarden. Und hier sehen wir auch ein Beispiel vielleicht, wie auch flüssig der amerikanische Markt ist im Vergleich dazu. Ja, es gibt ein Unternehmen, das Figure, das in San Jose ist, habe ich schon mehrmals jetzt erwähnt. Die haben auch über 1 Milliarde Dollar eingehoben bislang. Die gibt es auch seit 3, 3,5 Jahren. Und die werden mit 39 Milliarden Dollar bewertet. Also hier ist die Kapitalliquidität eine andere. Das bedeutet auch, dass ich sehr viel mehr Kapital einheben kann und weniger Anteile vergebe, als zum Beispiel in Deutschland, wo jetzt Neural Robotics dann mit den nächsten Runden sehr rasch an die Grenzen stößt, was sie an Anteilen herausgeben können, weil dann der Grünwald oder die Grünwaldsmitglieder relativ rasch die Mehrheit am Unternehmen verlieren haben. Das bedeutet, man hält sich doch zurück. Ja? Da gibt es natürlich noch mal eine andere Philosophie, auch was die Risikokapitalgeber betrifft in den USA. Ne? Also wenn man sowas durchgelesen hat wie Peter Thiel, Zero to One, der darin schreibt, du musst halt einmal wirklich Geld investieren, damit du den Markt besetzt. Du willst nicht 5% von dem Markt haben, sondern du willst 85% von dem Markt haben und den dominieren. Da musst du Geld ausgeben und rausschmeißen. Bei uns gilt jetzt auch schon bei so neuen Unternehmen, bei diesen Unternehmen, Hoffnungsträgern, das muss möglichst rasch jetzt profitabel werden. Ja, während Tesla damals 6,66 Milliarden Dollar verloren hat, ja, bis sie das erste Mal Gewinn hatten. Mhm. Ja, und jetzt machen sie Mega-Gewinne. Mhm. Und das ist auch nur dieser Mindset-Unterschied, diese Philosophien, die anders sind.
Naja, und dass es den Gründern da offensichtlich gelingt, die Unternehmen in Bewertungsregionen, ich formuliere es mal auch so, wie ich sehe, reinzuquatschen, die eigentlich durch Fundamentales zu dem Zeitpunkt und damit unter auch zu keinem Zeitpunkt in der Form gerechtfertigt erscheinen. Ist ja egal, wenn der Markt das zahlt, dann ist es ja gerechtfertigt und dann haben die Leute das. Und das ist natürlich da sehr bedauerlich, dass es dort in Metzingen dann eben nicht solche Bewertungen gibt, aber es ist umso schöner, dass der Gründer ein relativ gutes Setting da zu haben scheint und sehr, sehr für Deutschland glückliche Einstellung, nämlich hier zu sagen, dass dieses Unternehmen eben hier bleibt und er jeder Form von Schecks widerstehen kann, weil er nämlich auch nur dreimal am Tag essen kann und mit seiner Lebenssituation so generell ganz zufrieden ist. Also das ist jetzt zumindest dann schon auch
einmal die Bewertungen vielleicht. Ja. Ich meine, viele schauen sich beispielsweise eine Bewertung an von Tesla, das ist auch immer das beste Beispiel hier, die so viel wert sind wie alle anderen Automobilhersteller zusammengenommen, ja, obwohl sie viel weniger Autos herstellen als zum Beispiel ein Volkswagen oder ein Toyota. Ne. Und natürlich, die Börsenbewertung hat nichts mit dem Unternehmen selber zu tun, sondern also mit dem tatsächlichen materiellen Wert sozusagen, sondern wir haben hier natürlich auch ein Problem, dass ein Steuergesetz oder eine Bilanzvorschrift heute aufgebaut ist auf materiellen Anlagengütern, die ich angreifen kann. Ein Land, ein Stück Land, eine Maschine, ein Gebäude, ja, einen Fuhrpark kann ich beziffern, weil den kann ich auch beispielsweise dann weiterverkaufen und jemand anderen geben. Ich kann geändert werden. Aber immaterielle Anlagengüter, die immer wichtiger werden, wie Patente, wie Daten, die man sammelt aus dem Full Self-Driving von einem Auto, ja, oder Prozesswissen, das man hat, oder ein Prozess, wie schnell der Kaffee im Starbucks gemacht wird, ja, hat einen immateriellen Wert, der schwer in eine Zahl zu fassen ist. Und man darf sie auch teilweise gar nicht in dieser Form aktivieren in der Bilanz. Jetzt, wie will ich jetzt, was ich, Petabytes an Daten, die ich durch 8 Millionen Autos auf den Straßen sagen, erfasst habe, Fahrdaten, wie will ich da eine Zahl dahinter stecken? Ja? Und das reflektiert sich aber eben in, unter anderem, in der Börsenbewertung dann und auch mit der Wette, ne, wo ich dann sage, ja, dieses Unternehmen hat die Chance, in Zukunft einen Markt zu besetzen oder einen Markt zu schaffen, der sehr viel wert ist. Wenn ich mir Bilanz von BMW oder Mercedes anschaue, dann sehe ich...
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Wir reden hier bei Echtgeld ja immer wieder über Megatrends und wie man sein Portfolio auch darauf ausrichten kann. Seit mehreren Jahren ist es aber gar nicht mehr so einfach möglich, sich bei den Pure Plays, bei den Treibern dieser Megatrends zu engagieren. Wer etwa gezielt am Wachstum der ganz großen KI-Pioniere wie OpenAI oder Anthropic teilhaben möchte, der sucht an der Börse erstmal vergeblich. Denn rund 85% der weltweiten Unternehmen sind in privater Hand und sie bleiben es immer länger. Genau diese Lücke schließt Scalable seit einem Jahr mit einem Private-Equity-Zugang für Privatanleger. Der Fonds mixt wachstumsstarke Tech-Investments mit echten Marktführern abseits des öffentlichen Kapitalmarkts. Da finden sich dann auch Private Equity Champions wie Stepstone, Vinted oder Belron, die Muttergesellschaft von Carglass. Und passend zum einjährigen Jubiläum gibt es von Scalable jetzt zwei spannende News. Das KI-Schwergewicht Anthropic wurde erst kürzlich in das Portfolio des zugrunde liegenden BlackRock ELTIF aufgenommen, in dem ich übrigens auch selber investiert bin. Neben OpenAI bin ich durch die Anthropic-Aufnahme jetzt also gleich zweimal direkt an der primären KI-Wertschöpfung beteiligt. Und zwar vor einem potenziellen IPO. Außerdem gibt es bei Scalable gerade eine Jubiläumsaktion. Sie zahlen euch aktuell einen Bonus von 1% auf euer nächstes Private Equity Investment. Völlig egal, ob ihr das als Erstinvestment tätigt oder eine bestehende Position aufstockt. Die Aktion läuft noch bis zum 31. August 2026. Der Zugang zu diesen exklusiven Co-Investments von führenden Private-Equity-Firmen startet ab einer Mindestanlage von 10.000 Euro. Danach könnt ihr das Ganze auch ganz entspannt über Sparpläne weiterlaufen lassen. Wenn ihr also euer Portfolio abseits des klassischen Aktienmarktes diversifizieren wollt und auch bei den echten KI-Treibern der Zukunft schon vor dem Börsengang mit am Tisch sitzen wollt, dann schaut euch das Ganze mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes und Achtung, Disclaimer auch hier, es gelten Teilnahmebedingungen. Kapitalanlagen bergen Risiken, es bestehen Liquiditätsbeschränkungen, bitte beachte die spezifischen Produktinformationen. Die Teilnahmebedingungen findest du unter www.scalable.capital. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Da drinnen Anlagengüter in der Höhe von 260 Milliarden Euro. Die Marktkapitalisierung aber von diesen Unternehmen liegt bei 40, 50, 60 Milliarden. Da fragt man sich dann, wieso, wenn ich die jetzt verscherbeln würde, dann hätte ich fünfmal so viel.
Es wird dort keine Vision entworfen und die Vision ist bei, nehmen wir Tesla, immer wieder da. Und es gibt dann eben auch genug Menschen, die ihm diese Vision abnehmen, obwohl er eben auch schon bewiesen hat, dass es an der einen oder anderen Stelle bei Timings eben auch eher Halluzinationen sind, wenn wir gerade auf das Thema autonomes Fahren gehen. Aber wir haben Musk heute eigentlich so gut wie gar nicht als Thema hier drin. An einer Stelle nachher bei einer Aktie nochmal. Ich will dir noch eine Abschlussfrage zum Thema humanoide Robotik stellen. Die stelle ich dem Lars nämlich auch immer. Also die habe ich ihm schon zweimal gestellt. Und da geht es um den sogenannten Egg-Benedict-Test. Ich wohne in einem Berliner Altbau, also das heißt Dielen, Parkett, altbautechnisch mitunter ein bisschen schief. Da gibt es drei Türschwellen auf dem Weg von der Küche ins Schlafzimmer. Ja. Ich frage dich jetzt, wann in welchem Jahr, also ruhig so quartalsweise, wenn du dir das zutraust, zumindest das Halbjahr, wann in welchem Jahr kann mein humanoider Roboter, das heißt, ich kann einen kaufen für 20.000 Euro, wann in welchem Jahr kann mein humanoider Roboter in meiner Wohnung zu einem von mir festgelegten Zeitpunkt Ex Benedict genau so zubereiten, wie ich sie mag, sie mir ans Bett bringen und dafür sorgen, dass die Küche nicht wie ein Tatort aussieht, sondern wie eine aufgeräumte Situationsbeschreibung. Ich hätte ganz gerne eine Jahreszahl.
So bevor ich die Frage beantworte, Steve Wozniak hat einen Intelligenztest fortgeschrieben. Und wir haben ja diese, wann ist eine KI intelligent oder wann ist eine Maschine intelligent? Da gibt es den Turing-Test. Ne? Kann sie uns sozusagen vortäuschen, sie wäre Mensch? Ne? Das haben wir schon längst durchbrochen. Ja? Und dann gab es, kann sie Schach besser spielen als der Schach?
Schach, Go.
Go, genau. So, und jedes Mal aber haben wir, na, die Maschine ist ja nicht intelligent, weil sie kann das, es ist ja nur statistische Methoden oder nur Brute Force rechnen, ja. So, und deshalb schieben wir immer sozusagen die Grenze, ne, was das ist. Und Steve Wozniak hat gesagt, eine Maschine ist dann intelligent, wenn ich so einen Roboter jetzt hineinschicken kann ins nächste Haus und sage, mach mal einen Kaffee, ne. Und das Wiener, der muss einiges kennen, der muss das Haus finden, der Tür ist, der muss die Tür öffnen können, es können unterschiedliche Türschlösser sein. Der muss die Küche finden, der muss wissen, okay, da gibt es eine Kaffeemaschine, das kann sein eine Espressomaschine, eine Bohnenmaschine, eine Filterkaffeemaschine.
Großer Subträger.
Genau, da ist die Milch drinnen, ist die Milch noch gut, das heißt, der muss auch riechen können, ob die überhaupt konsumierbar ist. Ja. Und dann natürlich will er das vielleicht, ich bin Wiener, soll er mir das auf ein Tablett bringen mit einem Glas Wasser und einem Löffel und dann soll er mir das noch unfreundlich wie Wiener Ober hinstellen. Ne? Das wäre der Intelligenztest, ja. So, wann kann er das? In den nächsten zwei Jahren kann er das nicht. Ja, aber wir sehen bereits jetzt Videos von ihm, zum Beispiel Figure, die mehrere Minuten lang gehen, wo der selbstständig mehrere Aufgaben, die nicht vorprogrammiert sind, also die nicht sozusagen einprogrammiert sind, du machst das, sondern der kommt in das Zimmer rein, sieht den Zustand, erkennt den Zustand und dann räumt er auf und nimmt sich verschiedenste Methoden vor, wie er Bausteine einmal reinwischt in den Korb und einmal per Finger ab. Das heißt, ich erwarte, dass in den nächsten zwei Jahren wirst du den nicht haben. Du wirst den aber vor 2035 haben. Und vielleicht auch zu einem Preispunkt, der nicht bei 20.000 liegt, sondern bei 3.000 bis 5.000 Euro. Und dann wirst du diesen Moment haben, wo du sagst, eigentlich will ich zwei oder drei Roboter haben. Einer, der zu Hause aufräumt, einer, der im Garten arbeitet für mich und mich da unterstützt und der dritte, der erledigt Aufgaben wie, er geht einkaufen für mich.
Also ich bin ja gelegentlich ein Schlamper, aber der braucht ja nicht für meine Wohnung auf einmal 22 Stunden am Tag. Also kann der nicht, wenn er mit der Küche dann fertig ist und und das Parkett gewienert hat und die Fenster geputzt hat und das Badezimmer in Schuss gebracht hat, kann der nicht dann auch noch raus in den Garten gehen, dass ich mir eine neue App runterladen und dann auch den Rasen mähen?
Kann er natürlich, wir sehen das ja schon, wir haben schon jetzt App-Stores bei einigen der Roboterherstellern, wo du eben diese Tasks hast, du lädst dann runter halt Ex-Benedict, ja? Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, geh runter. Ja? Oder dann sag ich, okay, jetzt wasch aber die Teller und die Pfannen auf, die du jetzt da, und dann visierst du das korrekt ans Bett, ja, wie ein englischer Butler, ja, der in einer gewissen Weise rankommt, ja, und dir vielleicht Zeitung bringt, wenn du sowas noch hast. Ja? Das wirst du 2035. Und ob du da ein oder zwei oder drei hast, die Frage auch, wie viele Handys hast du? Na, manche Leute haben zwei oder drei, na, weil sehr Firmenhandy und ein normales Handy haben. Andere, wie viele Autos hast du? Na, eines ist ein Sportwagen, mit dem ich unterwegs bin, und der andere ist, für den fahre ich in die Arbeit jeden Tag. Das heißt, Fernseher, ne? Fernseher gab es früher einen. Heute hast manche Leute haben in jedem Kinderzimmer einen Fernseher und in jedem Gästezimmer einen Fernseher. So wird es mit humanoiden Robotern sein, ne? Weil manchmal braucht man eine Hilfe von diesem Roboter, wo man zwei braucht. Wie sich was tragen, heben, irgendwas fixieren, eine Bettdecke gemeinsam aufheben und machen.
Ich hab jetzt gehört, dass es 2028 nicht sein wird. Und dann hast du das Jahr 2035 nochmal in den Raum gestellt. Wann kriege ich denn jetzt meine Ex-Benedict ans Bett gebracht?
Ja, spätestens 2035. Ja.
Okay. Und zu einer früheren Prognose lässt du dich nicht hinreißen?
Die frühe Prognose ist, Wohnungen sind komplex. Jede Wohnung schaut anders aus. Jede Wohnungseinrichtung ist wirklich noch einmal anders. Wir werden diese humanoiden Roboter meiner Meinung nach zuerst in kontrollierteren Umfeldern sehen, wie zum Beispiel eine Fabrik, ja, oder in einem Büro, wo auch, sie umgeben sind von trainierten Fachleuten und wo man das auch erzwingen kann, dass man sich dann gewisse Regeln hält. Im Haushalt selber ist es komplexer, nicht nur, weil die Wohnungen anders ausschauen, wie ich schon erwähnt habe, sondern ich habe auch untrainiertes Personal, Kinder, Hunde, ja, sonstige Sachen, die da sind. Und dazu müssen die Roboter sicherer sein. Da gibt es gewisse Sicherheitsstandards. Die haben doch 60, 70 Kilo, von denen wir da reden. Und wenn der umfällt oder jemand oder ein Kind irgendwo einen Finger in einen Joint reinsteckt, ne, dann will man, dass sich das Kind nicht verletzt dabei. Das heißt, da sind gewisse Sachen noch zu berücksichtigen. Aber wir werden sicherlich, und so meine Prognose ist, dass 2035, also in 10 Jahren, jeder von uns Umgang haben wird mit humanoiden Robotern, sei es in der Fabrik, in einem Büro oder sogar selbst im eigenen Haushalt.
Das denke ich auch. Ich bin gespannt, ob es noch ein bisschen früher geht, aber zumindest bezogen auf mein persönliches Rentenalter.
Vielleicht, um das zu qualifizieren, 2035 wird es ein autonomer humanoider Roboter sein. Du kannst heute bereits einen humanoiden Roboter haben, der ferngesteuert ist, der dir dann deine Ex-Benedict macht. Vielleicht muss man es nochmal erklären. Aber wer will einen ferngesteuerten Roboter haben, wo ein Mensch aus der Ferne irgendwie deine Ex-Benedict macht?
Wir sind jetzt über die 73 Minuten, für die 7+3 angelegt ist, schon mal hinaus. Deswegen würde ich jetzt zu einer Abschlussfrage kommen und dann gucken, ob Mario dann noch Zeit hat, seine +3 zu machen. Da hat er nämlich auch spannende Sachen mitgebracht, weil ich ihm auch zugerufen hatte im Vorfeld, dass er, wenn er gar nicht 3 Aktien machen will, er auch 3 Kernthesen aufstellen kann. Und wir sind jetzt bei einem 2+1. Wir sind bei 2 Aktien, also bei 2 Aktien und bei einer These, die er noch mit dabei hat, die würde es dann im zweiten Teil geben. Und den ersten Teil beschließen wir deswegen etwas anders. Du sagst, seit Google und erst recht mit KI seien Antworten billig geworden. Und knapp sind eher die guten Fragen. Ich habe jetzt zum Schluss hoffentlich eine. Wenn du 10 Jahre Zeit und Geld übrig hast, von welchem Bereich, also in welchem Bereich du teilhaben willst, machen wir in der nächsten Sendung, aber von welchem Bereich würdest du auf jeden Fall die Finger lassen? Also wo würdest du im Moment dein Geld auf keinen Fall investieren? Auf Basis deiner Prognosen und Entwicklungsprognosen für Robotik, KI, Autonomität und so weiter?
Ja, da kann ich nur über die Dinge sprechen, wo ich mich damit beschäftige, und das sind wahrscheinlich traditionelle Automobilhersteller. Ja, ich sehe da aufgrund der Struktur, der gewachsenen Strukturen, da für die wenig Zukunft, dass da irgendwie im Sinne von steigenden Bewertungen, was passiert, die so interessant sind, dass ich das aus starken Wachstumsaktien rausnehmen würde. Also ich würde nicht in einen Volkswagen oder einen Mercedes oder BMW investieren, also um es konkret zu sagen. Ja. Da gibt es, glaube ich, bessere Anlagemöglichkeiten.
Dann vielen Dank bis hierher. Am kommenden Dienstag machen wir den zweiten Teil mit zwei Aktien und einer These mit Mario Jager. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst, Mario. Und ihr bleibt gesund, investiert. Ihr habt jetzt ein bisschen Hausaufgabe, euch auch darüber Gedanken zu machen, in was ihr jetzt so investieren wollt. Am Dienstag geht's hier weiter. Und zwar natürlich bei Echtgeld TV. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.